Wenn ich ein Kind habe mit narzisstischen Zügen, dann darf ich schauen, dass ich das Familiensystem heile, weil dann gibt es da einfach bestimmte Muster und Dynamiken, die dazu führen, dass dieses Kind sich dann so verhält. Und dann würde ich dringend zu einer systemischen Familientherapie und zu einer guten Familientherapeutin raten. Du musst es einfach mal testen und dann einen Weg gehen, zu dem du eindeutig Ja sagen kannst. Nicht, weil es vielleicht der perfekte Weg ist, sondern weil es jetzt ein Weg ist, der sich lohnt zu gehen. Und dann gehst du diese Schritte und machst die Erfahrung, dass dieser Weg für dich super ist oder dass es noch einen besseren gibt. Du machst eine Erfahrung und daraus entwickelst du die Erkenntnis, was du wirklich im Leben willst. Es geht darum, im Leben was Neues reinzubringen. Und wir entwickeln in unseren Programmen neuen Mut. Neuen Mut, neue Zuversicht, neue Programme, neue Überzeugungen. Und die füttern wir so lange, bis die so stark sind, dass sie den Kampf aufnehmen können gegen die alten Programme. Und dann springst du mal und dann schaffst du es mal. Und dann wirst du sehen, je stärker und je mutiger du wirst, desto weniger können deine alten Ängste noch an dich ran. Die gibt's immer noch, aber der ist nicht mehr so laut, weil du einfach was anderes laut machst. Liebe Freunde, ich begrüße euch ganz herzlich bei Die Kunst zu leben, heute bei einer Spezialfolge, in der es um eure Fragen geht. Das heißt, ich habe heute kein eigenes Thema mitgebracht, sondern heute stehen ganz viele Fragen, die ihr mir gestellt habt, im Mittelpunkt. Und damit löse ich gleichzeitig auch ein Versprechen ein, denn diese Fragen sind nicht per Instagram oder YouTube oder wo auch immer gestellt worden, sondern bei unserem letzten Seminar-Event, Die Kunst zu leben, in Altötting in der Nähe von München. Und dort haben wir einen Part gehabt, wo die Leute mir ihre Fragen, die sie gerade durch die Stelle, wo wir im Seminar waren, wo sie mir ihre Frage auf einen Zettel schreiben konnten. Und ich habe einige Zettel schon beantwortet, aber es waren so unglaublich viele Fragen. Und ich zeige euch das jetzt hier mal. Ich habe hier zwei Stapel. Das ist jetzt mal ein Stapel von weiteren Zetteln. Es sind also ganz, ganz, ganz viele. Ich halte das mal hier so in die Kamera, wenn ihr das jetzt bei YouTube gerade seht. Also es sind alle möglichen Zettel, teilweise sehr lange Fragen, wie ihr seht, ne? Manchmal auch sehr kurze Fragen. Also Fragen über Fragen über Fragen, und das sind alles die Zettel, Gottes Willen, fällt ja alles durcheinander, die ich heute nicht alle beantworten kann. Ich habe hier einen zweiten Stapel mit Zetteln, ganz, ganz viele weitere Fragen, die ich jetzt mal beantworten kann, die den Rahmen hier jetzt auch nicht komplett sprengen. Ich bin mal gespannt, wie lange diese Podcast-Folge dauert. Normalerweise habe ich ja immer so einen ungefähren Plan. Jetzt durch diese vielen Fragen, ich habe einfach mal einen Teil nur ausgewählt. Ich hätte auch die anderen Fragen nehmen können, aber irgendwo muss ich es ja in einen Zeitrahmen hier reinbringen, sonst wird diese Podcast-Folge hier drei, vier Stunden lang, und das ist vielleicht dann auch nicht mehr zielführend für alle. Und deswegen würde ich sagen, keine lange Vorrede. Es geht bei den Fragen um Lebensglück, um Narzissmus, um die Berufung, um Geld verdienen, um Ängste und Sorgen, um den Ausbruch aus dem negativen Umfeld. Also so viele verschiedene Themen. Da ist für jeden was dabei. Und ich habe eben den Leuten beim Seminar versprochen, dass ich möglichst viele Fragen, die ich beim Seminar nicht beantworte, konnte, jetzt eben in dieser Podcast-Folge beantwortet. Das mache ich hiermit, auch wenn, sorry, bei weitem einfach nicht alle Fragen gehen, aber ich glaube, ich habe viele Fragen erwischt, wo dann die meisten Menschen zumindest mal thematisch was mitnehmen können für sich und für ihre Frage, wo sie gerade stehen, und so auch ihr, wenn ihr auch vielleicht nicht bei Die Kunst zu leben letztes Mal dabei wart. Und ich werde mit Sicherheit an der Stelle auch das ein oder andere Mal jetzt in dieser Folge bei der Antwort auch einen Hinweis auf meine nächsten Events geben, wo wir dann persönlich miteinander arbeiten können. Warum? Weil ein Podcast ein Impulsfeuerwerk sein kann, aber die Seminare sind viel mehr als Impulse. Bei den Seminaren können wir gemeinsame Erfahrungen kreieren, da kann ich euch Methoden und Techniken vermitteln, da können wir wirklich richtige Fortschritte erzielen, also Entwicklung und nicht nur Inspiration und Erkenntnis. Und deswegen meine Seminarformate und meine Programme sind das Beste, was ich habe, und sie erzeugen den größten Fortschritt und die größte Wirkung bei Menschen, und es wäre fatal, wenn ich diese Programme und diese Möglichkeiten dann nicht auch erwähnen würde. Ne? So, also jetzt schauen wir mal. Ich beginne hier mit der ersten Frage. Mal so eine ganz einfache Frage. Die Frage heißt: Wie führe ich ein glückliches Leben? So, das ist ja mal eine Frage, die trifft wahrscheinlich jetzt schon mal jeden, weil das ist eine Frage, die sich fast alle Menschen stellen. Und über diese Frage könnte man jetzt sehr intensiv und sehr lange sprechen. Ich versuche bei manchen Fragen jetzt in der Antwort mal ein bisschen auszuholen und bei manchen Fragen auch relativ schnell und kurz mal auf den Punkt zu antworten. So zum Beispiel auch bei dieser Frage. Also, wie führe ich ein glückliches Leben? Ganz vereinfacht gesagt, ist die Antwort darauf, indem ich die äußere Welt und die innere Welt von mir in Harmonie bringe. Das heißt, dass ich dafür sorge, dass ich im Außen, also im Materiellen, in meiner materiellen physischen Lebensumgebung meine Hausaufgaben mache. Das heißt, erstmal mein Körper, dass ich meinen Körper in Ordnung bringe, dass ich einen gesunden, einen vitalen, mindestens einen schmerzfreien Körper habe. Besser wäre vital und energetisch. Das hat mit Sport, mit Beweglichkeit, mit Kondition und mit Kraft zu tun. Es hat mit Ernährung zu tun, und vielen Aspekten, die den Körper eben beeinflussen. Es hat mit der mentalen Gesundheit dann auch einen Zusammenhang. Das ist dann zwar schon wieder was Inneres, aber da gibt es einen Berührungspunkt, ne, zwischen dem Körper und dem Geist. Aber bleiben wir mal bei der äußeren Welt. Also das Materielle ist erstmal, man muss den Körper in Ordnung bringen. Dann solltest du deine Beziehungen in Ordnung bringen, dein engstes Beziehungsgeflecht und Netzwerk, die Familie, in der du wohnst, deine Arbeitsumgebung, dein Freundeskreis, deine engste Bezugsgruppe. Das solltest du in Ordnung bringen. Dann ein weiterer Aspekt ist natürlich deine materielle Sicherheit und Unabhängigkeit. Das heißt, der wirtschaftliche Aspekt. Du solltest genügend Geld haben, gerne auch ein bisschen mehr als genügend, ja, also mehr als du brauchst, um es dann auch investieren zu können in andere Menschen oder für andere Menschen, für Projekte, die dir Spaß machen oder für Zukunftsprojekte. Und natürlich auch der Ort, an dem du wohnst, ja, dass der Ort, an dem du wohnst, wirklich Therapie ist für dich. So, das ist mal ganz vereinfacht. Natürlich auch noch der Beruf, ja. Also das Berufliche gehört im weitesten Sinne natürlich auch zum materiellen, äußeren Umfeld dazu, dass du also einer Arbeit nachgehst, die du kannst und die du schätzt, die du magst, an einem Platz, an dem auch du geschätzt wirst und wo du dich entwickeln und entfalten und ausleben kannst. So, also diese Aspekte, Körper, Geld, Beziehungen, Wohnort und Beruf, das sind mal die fünf großen Felder der äußeren Welt, die wir in Ordnung bringen müssen. Das sind die Grundhausaufgaben. Das ist praktisch Grundschule. Und wer in diesen Bereichen schon Probleme hat, der kann sich mit der inneren Welt, nur sehr begrenzt entwickeln, weil ihn die äußeren Bedingungen und die äußeren Schmerzen, die äußeren Limitierungen und die Einflüsse, der Mangel und die Sorgen und die Engpässe, die daraus entstehen, einfach so viel Aufmerksamkeit kosten und so stark ablenken, so stark fordern, dass er sich mit der inneren Entwicklung kaum beschäftigen kann. Also deswegen ist es wichtig und das ist ein Teil unserer Programme, dass wir Menschen eben zeigen, wie sie alle diese fünf äußeren Lebensfelder schon mal in eine bessere Richtung bringen oder eben in eine Harmonie und sogar in eine Fülle bringen. So, das ist die äußere Welt. Die zweite Welt ist die innere Welt. Das heißt, dass du auf einer mentalen, psychischen Ebene in Harmonie bist. Das heißt, dass du deine Glaubenssätze, deine mentalen Programme erkennst, negative Programme auflöst, richtige, gute Programme entwickelst. So, ganz vereinfacht gesagt. Dann die emotionalen Aspekte. Neben dem Mentalen ist das Emotionale sehr wichtig. Das heißt, dass du deine emotionalen Grundbedürfnisse erkennst, sie in eine gute Harmonie bringst, deine emotionalen Bedürfnisse auch lebst. Also das heißt, du die Emotionen bekommst, die du brauchst, du deine Werte für dich auch klärst, deine Werte dann auch leben kannst. Also dieser mental-emotionale Aspekt und dann natürlich auch die spirituelle Entwicklung, die enorm wichtig ist. Das heißt, was deine Seele nährt, die Selbsterkenntnis, also alles, was auf dieser spirituellen Ebene enorm wichtig ist. Und ich stelle oft fest, dass viele Menschen, die auf der Grundschulebene im Äußeren, zum Beispiel finanziell oder in Beziehungen und so weiter, auch beruflich noch überhaupt nicht in der Balance sind, ziehen sich dann zurück, ganz schnell auch auf diese mentalen Themen oder auf spirituelle Themen. Und es ist dann eben eine Flucht, es ist eine Fluchtsituation. Und das ist sehr, sehr wichtig, dass wir eben diese zwei Welten, diese äußere und die innere Welt, beide gleichmäßig berücksichtigen und nicht versuchen, jetzt nur in der inneren Welt zu arbeiten, weil wir das Äußere nicht hinkriegen und in der Hoffnung, dass wenn wir dann gut genug im Innen arbeiten, dass wir dann das Außen auch klären. Nein, das wird nicht funktionieren. Du kannst so viel spirituelle Arbeit machen, wie du willst. Wenn du nicht weißt, wie du deine Beziehungen heilst oder wenn du beruflich einfach auf der falschen Fährte bist, die dich von einem falschen Umfeld nicht lösen kannst, etc., etc., dann wird dir auch die spirituelle Arbeit nur bis zu einem gewissen Grad auch dienen und hilfreich sein. So, und das ist der Kern unserer Arbeit, dass wir Menschen helfen, die äußere und die innere Welt in Harmonie zu bringen, gleichmäßig zu betrachten, auf beiden Ebenen zu arbeiten. Und das Ergebnis dafür ist dann die Antwort auf die Frage, wie führe ich ein glückliches Leben? Glück entsteht dann, wenn du im Äußeren in der Fülle bist und genau das hast, das Leben materiell, das du brauchst und dir wünschst, und im Inneren in einer Erfüllung bist, weil du dich selbst liebst, dich selbst erkennst immer mehr und eine Dankbarkeit und Wertschätzung für dich selbst fühlst, ja. Also, das heißt, dich nicht mehr abhängig machst von den Leistungen, die du bringst oder von der Anerkennung, die du von außen bekommst, sondern du bist dir selbst genug. Diese Selbstgenügsamkeit, die ist der zweite Aspekt. Also, genug haben im Außen und selbstgenügsam sein im Innen. Das ist der Punkt. So, das war eine doch etwas längere Antwort auf diese Frage, aber ich glaube, sie hat diesen Raum verdient. So, kommen wir zur nächsten Frage. Wie traue ich mich, meine Werte und Überzeugungen gegenüber anderen zum Ausdruck zu bringen, beziehungsweise zu ihnen zu stehen? Genau, da habe ich auch in dieses Blatt hier gerade noch ein zweites Blatt auch noch mit reingebracht, weil diese Frage geht ein bisschen in die gleiche Richtung von dem, was ich für eine Antwort gebe. Und diese zweite Frage ist von einer anderen Person: Wie kann ich erkennen, wann der richtige Zeitpunkt für etwas ist? Also, wann soll ich abwarten, beziehungsweise wann soll ich handeln? So. Also, da geht es viel um dieses Thema Mut, ne? Bei der ersten Frage, wie traue ich mich, meine Werte und Überzeugungen gegenüber anderen zum Ausdruck zu bringen? Und die zweite Frage ist, wie kann ich erkennen, wann der richtige Zeitpunkt ist? Also, ne, wann traue ich mich sozusagen zu handeln und wann warte ich ab? So. Und darauf gibt es keine Antwort von mir, dass ich dir sagen kann, so, das ist der richtige Zeitpunkt, sondern das geht nur über einen Prozess. Tiefe Selbsterkenntnis und Selbstreflexion. Die Antwort für diese Fragen ist in dir. Aber wenn du noch blind bist an der Stelle, weil du dich selbst an der Stelle nicht erkennst und auf äußere Zeichen wartest oder dass diese Fragen versuchst, über den Intellekt zu lösen, dann bist du sozusagen jemand, der im Endeffekt eine schwarze Brille aufsetzt oder eine rote Brille aufsetzt und sich wundert, warum alles rot ist. Und du kannst dann die Farben, also die Wahrheit, nicht mehr wirklich erkennen. Das bedeutet, in unserer Arbeit, in unseren Programmen helfen wir Menschen, diese eigenen Filter, die wir haben und diese eigene Blindheit, die wir Menschen besitzen, aufzulösen. Vielleicht nicht immer komplett, aber eben in bestimmten Phasen. Die Brille mal abzunehmen, die Blindheit abzulegen und mal die Wahrheit zu erkennen, sich selbst zu erkennen. Und es reicht einfach mal ein Blick aus dem Fenster der Klarheit, der Seele. Und wenn du dann sehen kannst, erkennst du die Wahrheit. Und auch wenn wir nicht die ganze Zeit immer bewusst und erleuchtet durch die Welt gehen, so reichten einige Augenblicke der Bewusstheit, um daraus die Erkenntnisse zu ziehen. Denn wir fallen alle, auch ich, immer wieder mal ins dunkle Tal der Unbewusstheit zurück. Aber trotzdem können wir die Erkenntnisse, die wir in der Bewusstheit bekommen, für uns nutzen, um dann die richtigen Entscheidungen zu treffen. So, aber das ist eine innere Reise. Und das ist der Kern auch meiner Arbeit, Menschen in diese innere Reise, in diesen inneren Raum, in dem diese Wahrheit und diese Klarheit und diese Antworten auf diese Fragen da sind, diesen Raum kennenzulernen. Und deswegen kann ich euch nur empfehlen, macht euch auf eine innere Reise, eine begleitete innere Reise, wo Menschen euch zeigen, wo ihr zu dieser Antwort kommt und wo dann dieser Mut auch versteckt ist, eben die eigenen Werte und Überzeugungen gegenüber anderen zum Ausdruck zu bringen. Denn das hat etwas mit einer eigenen Referenzerfahrung auch zu tun. Also das heißt, wenn hier die Frage ist, wie traue ich mich, meine Werte und Überzeugungen gegenüber anderen zum Ausdruck zu bringen, beziehungsweise zu ihnen zu stehen, dann brauchst du womöglich einfach erstmal eine Referenzerfahrung, wo du mal wirklich zu dir stehst, wo du mal etwas zum Ausdruck bringst, wo du einfach mal dich selbst programmierst durch einen entsprechenden Prozess, durch den du durchgehst, wo du mal für etwas stehst, wo du mal ein Commitment einhältst, wo du mal etwas tust, wo du dir noch nicht so sicher warst und diesen mentalen Muskel an der Stelle trainierst. Auch das passiert bei uns bei dem Programm. Ich möchte euch beiden wirklich ein neues Event von mir dringend ans Herz legen, die diese Frage gestellt haben. Und zwar am 7. März jetzt 2026 mein neues Tagesseminar Aufbruch. Dort werden wir unter anderem eine Übung machen, in der wir euch in einen Bewusstseinszustand bringen, in dem ihr innerlich für euch selbst erkennen werdet, ist jetzt der richtige Zeitpunkt für mich oder ist es es noch nicht? Möchte ich Weg A gehen oder möchte ich Weg B gehen? Das heißt, wenn du verzweifelt bist, wenn du dir unsicher bist, wenn du noch nicht klar bist, dann wirst du beim Aufbruch-Event eine Möglichkeit bekommen, in diese Klarheit zu kommen. Das ist ein Element von diesem Tag, den wir da am 7. März zusammen erleben. Wenn ihr da noch nicht angemeldet seid, bitte seid schnell. Wir haben mittlerweile mehr Tickets draußen, als wir Plätze haben. Es haben aber noch nicht alle Leute ihre Tickets, die sie haben, schon eingelöst. Das heißt, wenn man ein Ticket hat, muss man das ja einlösen. Und wir haben nur einen begrenzten Raum für dieses erstmalige Aufbruchsseminar. Wie gesagt, 7. März, ihr findet den Link in den Shownotes unten oder in der Videobeschreibung, wo ihr euch noch eure Tickets holen könnt. Und alle, die schon Tickets haben und das hören, bitte aktiviert eure Tickets und seid da dabei, denn dieser Tag wird gerade für solche Fragen sehr, sehr wichtig sein. So, kommen wir zu weiteren Fragen. Da habe ich jetzt auch zwei Zettel zusammengefasst von zwei unterschiedlichen Personen. Da geht es offensichtlich auch um ähnliche Themen. Ich fange mal mit der ersten Frage an. Wie kann ich klarer für mich selber werden? Es geht eigentlich fast ein bisschen in die Richtung von vorhin. Das ist die erste Frage. Wie kann ich klarer für mich selber werden? Und die zweite Frage ist von einer anderen Person. Was kann ich tun, um ehrlich zu mir selbst und klar zu sein, hauptsächlich auf die Arbeit bezogen, um mich nicht so verhalten, wie es andere von mir erwarten, sondern wie ich es will. So. Okay. Also, wenn diese Klarheit fehlt und diese Fähigkeit, ehrlich zu sich selbst zu sein und zu sich zu stehen, dann fehlt oftmals die Klarheit für die eigenen Werte. Das heißt, ihr müsst Klarheit bekommen, was genau eure Top-Werte sind. Was den Menschen meistens fehlt, ist nicht Klarheit. Also nicht Klarheit nach außen, sondern erstmal Klarheit nach innen. Klarheit dir selber gegenüber. Das heißt, du hast deine eigenen Spielregeln nicht definiert. Du weißt gar nicht, wie du eigentlich, oder du hast zumindest nicht entschieden, wie du möchtest, dass mit dir umgegangen wird. Das heißt, es ist wie ein Pulli, den du kaufst, der dir gehört, und du hast die Waschanleitung nicht gelesen und jetzt wäschst du den oder und der geht immer ein oder verfärbt sich und du fragst dich, warum. Ja, oder der Pulli ist dreckig und du traust dich nicht, ihn zu waschen, weil du nicht weißt, wie du ihn waschen sollst. Ja, du musst die Waschanleitung lesen. Du musst schauen, wie dieser Pulli behandelt werden muss, dass du ihn sozusagen artgerecht behandelt. So, und das Gleiche musst du mit dir selbst machen. Ihr müsst die Bedienungsanleitung lesen von euch. So, und die führt auch in diese innere Arbeit. Aber ein Aspekt dieser inneren Arbeit ist eine Wertearbeit, dass ich erstmal verstehe, okay, die Werte, die ich wirklich habe, und da gibt es auch einen sehr tiefen Übungsprozess von mir, der ist allerdings in einem fortgeschrittenen Programm von mir, im Mentoring-Programm, wo wir in einem mehrstündigen Prozess in diese tiefen Wertearbeit hineingehen, um mal zu erkennen, hey, was ist denn eigentlich wirklich mein emotionaler Nordstern? Also welchen Werten möchte ich dann mein Leben eigentlich noch auch ausrichten? Und dann ergibt sich automatisch die Klarheit, weil alles, was diesen Werten entspricht oder was diese Werte stärkt und fördert, ist dann ein Ja für dich in deinem Leben. Und alles, was ihnen eben nicht entspricht oder was sie sogar verletzen würde, ist ein klares Nein. Und dann geht es drum, und dafür braucht es einen entsprechenden Begleitungsprozess. Deswegen dauert das Mentoring-Programm auch eben ein Jahr, wo ich dich dann begleite als Mentor, um diesen Mut und diese Stärke und diese, vor allem diese Konsistenz in deinen Entscheidungen aufzubauen, um deinen Werten entsprechend dann auch zu leben und also mit ein authentisches und selbstwertorientiertes Leben zu führen. Ja, also von dem her bitte auch hier gerne mal in die Shownotes reinschauen. Ihr könnt auch einfach mal erstmal einen Beratungstermin ausmachen. Der ist komplett kostenfrei und ihr könnt euch sicher sein, dass mein Team euch in kein Programm reinquatscht, was nicht für euch gut ist, weil wenn wir dann so intensiv zusammenarbeiten, ich habe keine Lust, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die da auch nicht glücklich sind in dem Programm. Weil mein Unternehmen wächst nur, wenn wir Erfolgsgeschichten im Leben von Menschen produzieren. Also wenn Menschen happy sind mit der Zusammenarbeit mit mir. So, also von dem her, wir sind keine Verkäufer, sondern wir werden euch dann erzählen, was es für Angebote gibt und was ihr wovon haben könnt, und dann triffst du deine Entscheidung. So, also von dem her gerne mal auch in die Shownotes reinschauen und einfach ein kostenfreies Gespräch mal ausmachen, Termin wählen. Wenn du ein echtes Interesse hast, ein ehrliches Interesse, dann nimmt sich jemand von meinem Team gerne für dich eine halbe Stunde Zeit und könnt ihr einfach mal sprechen. Du erzählst deine Situation, deine Wünsche und dann schauen wir, ob wir was haben für dich. Ja? Also nutzt diese Gelegenheit. So, kommen wir zu einer nächsten Frage. Was kann ich tun, um den Umgang zu verbessern mit Dingen, die mein Partner anders lebt als ich? Zum Beispiel in Gesundheit oder Ernährung. Also zunächst mal, jeder Partner oder jede Partnerin, jeder Mensch lebt in bestimmten Aspekten Dinge womöglich anders als ich. Und die Frage ist, ob ich wirklich die Erwartung habe, dass ich jetzt meinen Partner irgendwie da verändern soll oder verändern kann. Ich bin gut dabei, andere Menschen zu inspirieren und mit Worten Menschen zu überzeugen. Aber es gibt keinen Menschen auf der Welt, der genau das alles macht, was ich von ihm will. Und die Hoffnung habe ich auch aufgegeben. Ich habe nur Kontrolle über dieses kleine Stückchen Leben hier, das ich hier gerade bewohnen darf. So, dieser Körper, dieser Geist, dieses kleine Stückchen Leben, das ich mich selbst nenne, ist das Einzige, worüber ich Kontrolle habe. Und deine Aufgabe sollte sein, das hier in Ordnung zu bringen, das hier, was du selbst bist, und nicht andere in Ordnung zu bringen. Und auch in der Partnerschaft sollte man und muss man keine Deckungsgleichheit erzeugen. Das heißt, liebe deinen Partner für das, wofür du ihn lieben kannst, und akzeptiere den Rest an deinem Partner oder deiner Partnerin, was es gilt zu akzeptieren. Und wenn du etwas absolut nicht akzeptieren kannst, wenn sich eure grundsätzlichen Lebensvorstellungen und Philosophien komplett diametral verhalten und sich gegenseitig sogar blockieren, dann müsst ihr ganz offen euch einem Gespräch widmen. Dann müsst ihr euch an der Hand nehmen, in die Augen schauen und das aussprechen und eine Entscheidung treffen. Wenn es aber jetzt um sowas geht wie das Verhalten von bei Gesundheit und Ernährung, glaube ich, dass es Möglichkeiten gäbe, dass jeder seine Form von Gesundheit und Ernährung leben kann. Und dann sei du ein leuchtendes Vorbild in der Art und Weise, wie du dich ernährst und wie du deine Gesundheit stärkst, und tritt bei deinem Partner oder Partnerin auf die Seite und lass das Leben der Lehrer dieses Menschen sein. Und vielleicht geht es diesem anderen Menschen auch gar nicht so schlecht mit seiner Form. Und wenn, okay, dann lernt diese Person vielleicht vom flammenden Vorbild. Das könntest du sein. Also sei du ein Leuchtturm für die Menschen, die offen sind, und versuche nicht, andere Menschen auf deine Seite zu ziehen, weil Menschen werden sich gerade in der Partnerschaft nicht von dir manipulieren oder rüberziehen lassen. Menschen lassen sich nicht erziehen, Männer nicht und Frauen nicht. Also versuche selbst, dein Licht zu stärken, anstatt andere Leute irgendwo mit deinem Licht zu blenden und sie von ihrem Weg abzubringen. Jeder sollte seinen Weg gehen, und manche lernen eben durch königliche Erkenntnis und manche andere durch übliche Erfahrung. So, damit kommen wir zur nächsten Frage. Möchte ich meine aktuelle Freiheit für ein zweites Kind opfern? Das ist eigentlich eher eine Frage an sich selbst und weniger an mich. Ja, an mich wäre ja die Frage praktisch, Steffen, sollte ich meine aktuelle Freiheit für ein zweites Kind opfern? Da sage ich ganz klar, alleine die Frage zeigt mir, dass du nicht bereit bist für ein zweites Kind. Auf gar keinen Fall, würde ich sagen an der Stelle. Ich bin kein Berater, ich bin ein Coach. Aber ich sag mal so, wenn die Frage schon ist, möchte ich meine aktuelle Freiheit für ein zweites Kind opfern, ist ja die Frage, auch wenn du das Gefühl hast, ein zweites Kind zu haben, und du das Gefühl hast, dass du dafür deine Freiheit opferst, dann ist einfach an der Stelle nicht der Raum dafür da. Weil ein Mensch, der wirklich von Herzen her ein zweites Kind will oder überhaupt ein Kind will, oder auch ein erstes oder ein drittes oder ein viertes, der würde das nicht so empfinden, dass er seine Freiheit opfert, sondern dass er seine Freiheit, wenn dann, seine zeitliche Freiheit zum Beispiel, eintauscht gegen einen zweiten Gewinn. Aber man sollte niemals etwas für ein Kind opfern, weil man früher oder später es irgendwann dann womöglich dem Kind wirft, was habe ich denn für dich da alles geopfert? Nein, wenn du ein ganz klares Ja hast in dir, so würde ich das sagen, für ein Leben, das du einlädst, in dein Leben zu kommen, ohne dass du was opfern musst dafür, weil du sagst, ich bin bereit, etwas zu geben und nicht zu opfern, dann bist du bereit. Aber solange du das Gefühl hast, du musst etwas opfern, dann würde ich sagen, hey, es ist vollkommen in Ordnung, kein Kind, ein Kind oder die Kinder zu haben, die du bisher hast. Und dann lebe einfach glücklich mit dieser Art von Freiheit, die du momentan lebst. Aber alleine die Fragestellung, glaube ich, zeigt eindeutig, dass es kein klares Ja ist. Und alles, was weniger ist als 100%, ist an der Stelle aus meiner Sicht ein klares Nein. Nächste Frage. Wie werde ich gesehen und nicht nur, wenn jemand was braucht? Ah, okay, müsste ich anders formulieren. Wie werde ich gesehen und nicht nur, wenn jemand was braucht? Na? Also die Frage geht in die Richtung praktisch, wie kann ich dafür sorgen, dass Menschen auch mal mich mit meinen Bedürfnissen, meinen Wünschen sehen und nicht nur kommen, wenn sie was von mir brauchen? Naja, da mein lieber Freund oder Freundin, wer auch immer das geschrieben hat, von der Schrift ist es wahrscheinlich eher eine Frau, da würde ich mal ganz klar sagen, indem du anfängst, dich selbst zu sehen und dich nicht missbrauchen oder zumindest mal gebrauchen, also benutzen zu lassen von anderen. Denn wenn du ein sozusagen das, was du alles geben kannst, ja, deine Zeit, deine Energie, deine Fähigkeiten, deine Hilfe und so weiter, deine Liebe, alles Mögliche, was du zu geben hast, wenn ich mir das vorstelle wie ein Buffet. So, wenn du jeden Tag von Montag bis Sonntag, von morgens 6 Uhr bis abends 24 Uhr dein Buffet aufbaust, ja, dann brauchst du dich ja auch nicht wundern, wenn hungrige Leute kommen und die ganze Zeit was wegnehmen. Und die ganze Zeit jetzt immer noch das Buffet nachbestellen musst, wo du sagst, das gibt's ja gar nicht, ich habe keinen einzigen freien Tag. Entschuldigung, du hast das Buffet aufgebaut. Wenn du 7 Tage die Woche geöffnet hast, brauchst du dich nicht wundern, wenn Leute sich davon bedienen. Deine Aufgabe ist, dass du dich selbst siehst und dass du, da sind wir bei dem Thema von den Werten von vorhin, dass du selbst einen Selbstwert entwickelst, wo du sagst, okay, ich gehe jetzt mit mir erstmal so um, wie ich möchte, dass andere mit mir umgehen. Denn ich wette, auch wenn ich die Person jetzt wahrscheinlich nicht kenne, die es geschrieben hat, da steht auch kein Name jetzt drauf, ich wette, dass du die Art und Weise, wie du mit dir umgehen lässt, dass Leute also die ganze Zeit was von dir nehmen können und was dich offensichtlich vielleicht sehr auszehrt und auslaugt, dass das ein Spiegelbild ist deines eigenen Selbstwertgefühls, deiner Selbstbeziehung. Und deswegen würde ich dir sagen, dass du lernst, dich in deinen eigenen Bedürfnissen selbst zu sehen und zu dir selbst zu stehen. Und wenn du das tust, dann wirst du an der Stelle eben auch klare Grenzen, klare Regeln nach außen aufbauen, wirst auf eine Art und Weise mit dir selbst umgehen, wie du es möchtest, und andere Menschen werden das dann irgendwann respektieren. Es gibt dazu einen schönen Satz, weil du dann ja praktisch das große Wort Nein auch lernst, mal anderen zu sagen, wenn die was wollen. Und da gibt es einen schönen Satz: Wenn du anderen Menschen immer wieder mal auch ein Nein gibst, dann lernen sie irgendwann auch dein Ja wieder mehr zu schätzen. So. Und dein Ja musst du erstmal dir geben und den anderen somit auch mal ab und zu mal Nein. Und dann werden sie eben nicht nur kommen und was von dir nehmen. Und vielleicht löst sich dann auch der ein oder andere Mensch aus deinem Umfeld, der eigentlich nur dafür da ist, um die ganze Zeit was von dir zu nehmen, weil es Schmarotzer und Parasiten sind, Schädlinge, anstatt wirkliche Bekannte, Freunde, Unterstützer, Helfer und Verbündete. So, und dann musst du dich erstmal vielleicht auch von den falschen Leuten lösen. Wenn du zu dir ehrlich bist, werden sich die unehrlichen Menschen, die kein ehrliches Interesse an dir haben, lösen von dir. Und dann ist wieder Raum für die wirklich ehrlichen Menschen, die dich auch sehen können. Aber alles geht los bei dir. So, ich sehe mit Sorge auf die Uhr, weil ich habe hier noch alle möglichen Zettelchen. Naja, ich würde eine längere Podcast-Folge, Leute, aber wir haben hier so viele geile Fragen und ich kann diese Fragen irgendwie nicht auf 40 Sekunden hier so wegbeantworten. Ich denke, ihr versteht das. Alright, kommen wir zur nächsten Frage. Woher soll ich wissen, was ich wirklich will? Vor allem im Umbruch. Also nochmal, woher soll ich wirklich wissen, was ich wirklich will? Vor allem im Umbruch. Ja, woher soll ich wirklich wissen, was ich wirklich will? Ja gut, woher? Durch Erkenntnis. Erstmal durch Erkenntnis. So, da gibt es zwei Möglichkeiten, herauszufinden, was man wirklich will. Die erste Möglichkeit ist eine Innenschau. Das heißt, dass man immer wieder in die Ruhe kommt, in die Stille geht, in diesen, vorhin habe ich schon drüber gesprochen, in diesen inneren Raum, also in dich selbst. Das heißt, im Englischen sagt man beyond the mind, also sozusagen über dem Geist, ja, oder auf der anderen Seite des Geistes, also man meint damit den Intellekt. Das heißt, du transzendierst. Transzendieren heißt überschreiten. Du gehst über das Gedankenkarussell deines Intellekts und deines Verstandes hinaus und kommst in eine innere Ruhe, wo du einen Zugang hast zu diesen wahren, tiefen Informationen deines Selbstes. Du überspringst also an der Stelle das Ego, dafür gibt es bestimmte Methoden und Techniken, die ich vermittle, im Mentoring-Programm zum Beispiel. Herzliche Einladung da nochmal zum Beratungsgespräch. Schaut euch das mal an, hört euch das mal an, ob das nicht etwas Spannendes für euch wäre, denn das sind Methoden, die wir da den Menschen klar an die Hand geben und sie gemeinsam auch trainieren. Und dann kannst du das nach ein paar Monaten, eher schon nach ein paar Wochen. So, und dann hast du diesen Zugang sozusagen zu deinem inneren wirklichen Wissen. Also kleine Metapher dazu, wenn du einen Computer hast mit einer Festplatte, sogar mit einer sehr großen Festplatte, dann hast du nur einen sehr begrenzten Zugang trotzdem zu Informationen. Wenn du jetzt aber plötzlich Internet bekommst, ja, stellt euch mal vor, der Computer hat keinen Internetzugang, er hat nur eine riesige Festplatte mit allen möglichen Informationen. So ist es, wenn man versucht, alles aus dem Intellekt, aus dem Verstand, aus dem Kopf zu lösen. Und auch so eine Frage, woher soll ich wissen, was ich wirklich will? Ja, das kannst du nicht wissen im Sinn des Intellekts, wenn du da jetzt drüber nachdenkst, ja, was will ich wirklich? Ja? Der Computer hat nur Zugriff auf die Festplatte. So, wenn jetzt dieser Computer aber einen Internetzugang hätte und somit jetzt auf die Cloud zugreifen kann, also auf ein mehr oder weniger unbegrenztes Informationsnetzfeld, ja. So, dann bekommst du jenseits des Intellektes, beyond the mind, durch einen Einfall, ja, dann fällt es dir von außen ein, ohne Nachdenken, dann bekommst du diese Erkenntnis, was du wirklich willst. Also, das ist ein Weg, diese Innenschau online gehen, sagte Kurt Tepperwein immer so schön. Dafür gibt's Methoden, die kann ich dir vermitteln. So, die zweite Möglichkeit ist natürlich auch, und meistens braucht es beide in der Kombination, du musst Dinge ausprobieren. Du findest dann verschiedene Möglichkeiten und dann gibt es vielleicht 1, 2, 3, 4 Möglichkeiten, die du dann findest und dann musst du Dinge in eine Erfahrung bringen. Das heißt, du brauchst nicht nur eine Innenschau, also du brauchst nicht nur eine Erkenntnis durch Innenschau, sondern auch eine Erkenntnis durch praktisches Ausprobieren. Du musst das einfach mal testen und dann einen Weg gehen, zu dem du eindeutig Ja sagen kannst, nicht weil es vielleicht der perfekte Weg ist, sondern weil es jetzt ein Weg ist, der sich lohnt zu gehen. Und dann gehst du diese Schritte und machst die Erfahrung, dass dieser Weg für dich super ist oder dass es noch einen besseren gibt. Du machst eine Erfahrung und daraus entwickelst du die Erkenntnis, was du wirklich im Leben willst. So, ich komme zu einer weiteren Frage. Diesmal von einem Mann, nur 20 Jahre alt, also noch relativ jung. Eine schöne Frage. Wie lerne ich, mit Erfolgen zufrieden zu sein und nicht immer nur mehr zu wollen, weil ich denke, nicht voranzukommen? Also da haben wir ein schönes Beispiel für ein Liebe für Leistungsprinzip. Da hat ein junger Mensch, ja, auch interessant, 20 Jahre alt, ne, da hat ein Mensch schon in jungen Alter gelernt, dass er noch nicht gut genug ist, dass er immer noch weiter vorankommen muss, dass er noch mehr leisten und noch mehr schaffen und noch mehr erreichen muss, um dann zufrieden zu sein. Er ist also nicht zufrieden und nicht dankbar mit dem, wie er gerade ist, sondern ich bin dann erst zufrieden, wenn ich das geschafft habe, wenn ich das geschafft habe, wenn ich das geschafft habe. Und ich sag dir, du wirst niemals an dieser Zufriedenheit ankommen, auf diese Art und Weise. Es ist trotzdem vollkommen in Ordnung, zu versuchen, im Leben sich Ziele zu setzen, sich zu entwickeln und auch Ziele zu erreichen und Fortschritt zu produzieren. Das ist eine gute Sache, aber nicht, um dadurch zufrieden zu sein. Du wirst nicht zufrieden, wenn du mehr Erfolg hast, sondern du musst zufrieden werden, um wirklich mehr Erfolg haben zu können. Ja, also nicht, es gibt einen schönen Satz, der heißt, nicht die glücklichen Menschen sind dankbar, sondern die dankbaren Menschen werden glücklich. So, und das könntest du auf Erfolg genauso ummünzen. Nicht die erfolgreichen Menschen sind irgendwann dankbar, weil die erfolgreichen Leute sind dann, wenn sie nicht dankbar waren bis dahin, dann sind sie auch für den Erfolg nicht lange dankbar, sondern sofort den nächsten und dann sind sie wieder total undankbar und unzufrieden und muss es wieder weitergehen. Nein, nicht die erfolgreichen Menschen werden dankbar oder sind dankbar, sondern die dankbaren Menschen sind erfolgreich oder werden erfolgreich. So, und deswegen geht's darum, dass du lernst, eine Zufriedenheit mit dir, mit dem, wer du bist, zu entwickeln. Und das hat damit zu tun, dass du dich selbst lernst, aus diesem Liebe für Leistung, Anerkennung für Leistungsmechanismus, den du vielleicht erlernt hast, oder antrainiert oder anerzogen bekommen hast oder den du einfach erfahren hast, weil du so bewertet wurdest von deiner Familie oder in deiner Vergangenheit oder von Lehrern oder einem Sport, in der Schule, wo auch immer, so dass du dieses mentale Programm, das übrigens ganz viele Menschen haben, nicht nur 20-Jährige, sondern auch bei unseren Seminaren sind ja Leute von, ja, sage ich jetzt mal eben 18, 20, manchmal sogar ein paar Jahre jünger, bis Mitte 70. Also wir haben einen riesen Durchschnitt, der Durchschnitt liegt irgendwo so vielleicht so zwischen 35 und 55, ja, vielleicht 50. Das sind so das Durchschnittsalter unserer Leute. Aber wir haben eine große Range und wir haben genauso auch nicht nur 20-Jährige, sondern 65-Jährige oder 70-Jährige mit dem gleichen Thema. Ja, das heißt, es geht nicht weg, bloß weil man älter wird. Auch hier lade ich ganz gerne ein, hol dir da Unterstützung. Sei es durch ein Programm, sei es durch einen Coach. Wir können gerne auch Coaches vermitteln zu dem Thema. Wie ihr wisst, wir bilden in der Steffen Kirchner Academy auch Coaches aus und wir bilden Menschen daran aus, andere Menschen eben wie diesen jungen Mann zu unterstützen, ihre Programme zu erkennen und zu durchbrechen. Also manchmal ist es nicht möglich, das alleine zu schaffen. Das muss man für sich prüfen. Kann ich das? Kann ich mich befreien von dem, dass ich mich nur dann gut fühle, wenn ich irgendeine Leistung gebracht habe? Oder kann ich lernen, auch mal etwas zu tun, wo ich einfach dankbar bin für das, wie es jetzt gerade ist? Und da diese Zufriedenheit zu entwickeln, weil es gerade nicht darum geht, nur gut zu sein. Also kann ich Aspekte in meinem Leben einbauen, wo ich nicht versuche, gut sein zu müssen, wo ich genießen kann. Also genießen lernen wäre hier meine Hausaufgabe für denjenigen, der diese Frage gestellt hat. Denn genießen heißt, ich bin gerade glücklich dort, wo ich bin und bin zufrieden und dankbar für das, was ich gerade habe. So, kommen wir zu einer nächsten Frage. Die Frage ist, wie kann ich in Leichtigkeit mehr Geld verdienen? Okay. Da müsste ich jetzt natürlich fast ein bisschen mehr wissen. Da müsste ich jetzt fast in den Dialog gehen mit dieser Person, weil die Frage ist, okay, bist du gerade am Starten mit einem Business zum Beispiel? Startest du gerade dein Business, bist relativ am Anfang und wünschst dir jetzt am Anfang schon Leichtigkeit? Dann würde ich sagen, hey, pass mal auf. Am Anfang geht es vielleicht noch nicht gleich um Leichtigkeit. Am Anfang geht es erstmal darum, besser zu werden, die Probleme und die Herausforderungen erstmal anzunehmen, erstmal zu akzeptieren, auch mal durchzuhalten, auch mal durchzuziehen und sich nicht gleich Leichtigkeit zu wünschen, denn Leichtigkeit kommt, wenn man das eine oder andere tief auch mal zugelassen, akzeptiert und dann auch durchschritten ist oder hat. Also das heißt, Leichtigkeit, eine innere Befreiung, eine innere Gelassenheit und dieser Gleichmut kommt, wenn du merkst, dass die ganzen Probleme und Herausforderungen dich nicht umwerfen können, sondern dass du größer und stärker bist als alles das. Und dass dich auch der wirtschaftliche Erfolg oder auch erstmal ausbleibender Erfolg oder stagnierender Erfolg, dass der dich nicht umwirft. So, aber diese Erfahrung musst du machen. So, also das heißt, wünscht euch am Anfang nicht Leichtigkeit, sondern wünscht euch Mut und arbeitet dran, mutig euren Weg zu gehen. Leichtigkeit ist dann eine Folge von dem Ganzen. Würde ich jedem sagen, der gerade im Business startet oder noch relativ früh am Anfang ist, das heißt innerhalb der ersten 2-3 Jahre. So, ganz grundsätzlich allerdings, wenn es jetzt um die Frage geht, wie kann ich in Leichtigkeit mehr Geld verdienen, also man muss sagen, man kann natürlich mehr Geld verdienen in jedem Gefühl, auch mit Anstrengung und mit Kampf und Krampf. Ne? Auch da kann man mehr Geld verdienen. Aber wenn es darum geht, in Leichtigkeit mehr Geld zu verdienen, schau, das Geld verdienen ist ein Spiegel deines Lebens. Und so wie du dein Geld verdienst, sage ich dir, so führst du auch in gewissen Weisen dein Leben. Weil wie Menschen, also wann verdient man Geld? Geld zu verdienen ist eine Ernte. Man verdient Geld, man bekommt Geld. Das ist eine Ernte. So, eine Ernte bekommt man nur, wenn man etwas gesät hat. Und die Art und Weise, wie die Leute ernten und was sie ernten, ist eine Reflexion darauf, wie sie säen und wie sie überhaupt den Acker pflügen. Das heißt, die Art und Weise, wie Menschen ihr Leben führen, wird zu der Art und Weise, welchen Wert sie in die Welt bringen und es wird zu der Art und Weise, welches Geld sie bekommen. Das heißt, du musst mal grundsätzlich dein Leben anschauen, ob du mit einer gewissen Leichtigkeit auch dein Leben führst. Also schau mal deine Lebensbereiche an. Ist in deinen Lebensbereichen Leichtigkeit? Führst du ein Leben, das ausgerichtet ist auf Leichtigkeit? Und ich sag dir, ich kenne keinen Menschen, der sagt, alles in meinem Leben ist ausgerichtet auf Leichtigkeit und ich habe ein tolles Umfeld, alle unterstützen mich, ich fühle mich wunderbar in meinem Körper, ich lebe an einem wunderbaren Ort, ich liebe mein Leben, nur das Geld verdienen, das ist überhaupt nicht leicht, das ist total schwer. Das habe ich noch nie gesehen und noch nie gehört, denn ich habe mit Zehntausenden von Menschen gesprochen und gearbeitet. Weil eben das Geld verdienen, dieser Austausch, Geld ist ein Energieaustausch. Ja, du bekommst Energie in Form von einem Geldschein oder von einem Geldbetrag zurück. Und die Art und Weise, wie du das zurückkriegst, also auch die Emotion, die da zurückkommt und die Art und Weise des ganzen Prozesses des Geldverdienens, wenn das von Anstrengung geprägt ist, dann hat es mit dem zu tun, dass du angestrengt bist. So, und wenn Geldverdienen nicht mit Leichtigkeit, sondern mit Anstrengung geht, dann kommt es eben von einem angestrengten Menschen, der auch auf eine Art der Anstrengung oder auf eine angestrengte Art und Weise seinen Beruf ausübt. Und dann darf man sich einfach mal das Leben anschauen, ob man nicht einfach auch hier nach bestimmten mentalen Mustern funktioniert und auch mit Glaubenssätzen arbeitet, so nach dem Motto, naja, wenn's nicht anstrengend ist, dann kann's nichts bringen. Oder wer sehr erfolgreich werden will, der muss sich halt auch reinhängen. Vor dem Preis haben die Götter den Schweiß gesetzt. Ja, das Geld liegt nicht auf der Straße. Und so weiter. Ihr kennt ja diese ganzen Glaubenssätze. Ja, also hätte ich es denn auch wirklich, nicht intellektuell, sondern wirklich vom Gefühl her verdient, mit Leichtigkeit Geld zu verdienen? Habe ich das verdient? So. Und da gibt es also viele Aspekte, wo man hinschauen kann. Also hier geht es ganz klar um mentale Programme, denn mentale Programme, die, wenn ein Mensch mental nicht auf Leichtigkeit eingestellt ist, nicht programmiert ist, sondern auf Anstrengung, auf Kampf, wenn da Selbstwertmangel oder generell Mangel- und Sabotageprogramme im Inneren sind, dann wird sich das eben auch im Geldverdienen zeigen. Deswegen kann ich nur sagen, bei Die Kunst zu leben sage ich diesen Begriff, da meinen eigenen Seminarteil dazu, Inner Programming. Lerne deine inneren Programme zu erkennen und diese Gitterstäbe dieser Gefangenschaft, dieser deiner alten mentalen Programme zu durchbrechen. Auch hier wieder die Empfehlung, holt euch mal da ein Beratungsgespräch. Da kann ich euch helfen, wenn wir ein bisschen tiefer zusammenarbeiten. So, meine Güte, wir haben schon fast bald eine Dreiviertelstunde. Okay, lasst uns weitermachen noch mit ein paar Fragen, oder? Also ich habe hier noch einiges. Ich versuche ein bisschen kürzer zu antworten. Wie kommt man vom Körper Selbsthass, trotz Dankbarkeit für das, was er täglich so leistet, auf die höhere Frequenz? Naja, also wie die Frage einfacher formuliert ist, wie kann ich meinen Körper Selbsthass loslassen und in die Selbstliebe oder in die Körperannahme kommen? Naja, indem ich erstmal erkenne, wo der Körper Selbsthass entstanden ist. Wodurch ist er entstanden? Es gibt eine Ursache von dem Ganzen. Es geht nicht darum, Schwarz gegen Weiß zu tauschen. Ich kann aus Schwarz nicht Weiß machen. Ich kann nur erkennen, wer hat den schwarzen Pinsel in der Hand. Man kann lernen, den schwarzen Pinsel wegzunehmen und einen weißen Pinsel in die Hand zu nehmen. Aber ein schwarzer Pinsel wird immer schwarz malen. Das heißt, wenn ich irgendwo in meinem Leben eine Erfahrung gemacht habe, wenn da ein Trauma passiert ist, also es gibt ja Gründe, ein Mensch kommt nicht auf die Welt mit einem Körperselbsthass, sondern er wird irgendwo durch eine Erfahrung, durch eine Programmierung, sind wir auch wieder bei dem mentalen Programm, durch schlechte Vorbilder, durch irgendetwas im Leben wird das erzeugt. So, und an diese Themen muss ich dann ran, entweder selber und wenn das zu groß ist, auch hier bitte die Empfehlung, euch Begleitung zu holen in Form von einem Programm oder einem Coach oder wenn es ganz schwer ist, natürlich auch in Form einer Therapie oder eines Therapeuten oder Therapeutin. Und dann muss ich an die Themen ran, an die Ursachen, wo dieser Körperselbsthass entstanden ist. Denn nur an der Wurzel kann ich dann auch das Ganze ja ursächlich auch verändern. So, die nächste Frage. So, da wurde zuerst ein Zitat von Die Kunst zu leben genannt. Da hat jemand geschrieben, du kannst dein Leben nicht in einem Umfeld genießen, das dich zuvor krank gemacht hat. Genau, das ist ein Satz, den ich bei Die Kunst zu leben gesagt habe. Du kannst dein Leben nicht in einem Umfeld genießen, das dich zuvor krank gemacht hat. So, jetzt kommt die Frage dazu. Wie gelingt es am besten, seine Zwänge und sein Umfeld oder in seinem Umfeld zu verlassen? Beziehungsweise, wie gelingt es, die Schrift ist gar nicht so leicht zu lesen, wie gelingt es, ausgetretene Pfade zu verlassen? Auch hier durch eine Referenzerfahrung, würde ich ganz klar sagen. Was hier fehlt, ist ein klarer Mutimpuls. Wie kann man ein negatives Umfeld verlassen? Indem man über diesen Zaun springt, in dem dich die Leute eingezäunt haben. Du bist praktisch ein Wildpferd, das raus will in die Welt und sein eigenes Leben führen will. Aber du bist auf so einer Koppel eingezäunt von domestizierten Pferden. und alle stehen im Kreis. Und das, was du brauchst, ist den Mut, über diesen Zaun zu springen. Und weil du noch nie gesprungen bist und auch die anderen nicht springen und alle sagen, ja, ist ein Zaun, da kann man nicht drüber. Ein Pferd kann locker über diese kleinen Zäune springen, es kann viel höher springen. Und was du brauchst, ist eine Ermutigung und eine Referenzerfahrung, dass du springen kannst. Und du brauchst eine Entscheidung. Und Menschen in diese Entscheidung zu bringen, in diese Selbsterkenntnis, du kannst es, diesen Mut, diese Aufbruchsstimmung zu erzeugen, das ist der Kern meiner Arbeit. Auch hier möchte ich dir gerne den Tipp geben, komm am 7. März zum Aufbruchseminar. Dort geht es darum, Aufbruchsstimmung in dir zu erzeugen mit einer Referenzerfahrung, mit einer klaren Emotion, mit einer klaren Erkenntnis und den Mut zu entwickeln. Beim Aufbruchseminar wird der Mut entwickelt, den du brauchst, um diese ausgetretenen alten Pfade zu verlassen und dein altes negatives Umfeld eben dann auch, ja, dich davon zu befreien. Du sollst das Umfeld nicht ändern, sondern du sollst dich davon befreien. So. Nächste Frage. Wie kann ich mehr Zuversicht und Selbstsicherheit meiner beruflichen Selbstständigkeit gegenüber entwickeln? Exakt gleiche Antwort. Ja, auch hier die zweite Frage darunter ist dann, wie kann ich Existenzängste loslassen? Naja, gut. Existenzängste haben meistens eben auch eine Ursache. Da würde ich auch sagen, da müssen wir an die Ursache der Existenzängste ran. Das ist ein Coaching-Thema. Ja, da muss man 1:1 mit einem Coach arbeiten, der einem auch nochmal hilft, die wirkliche Kernursache der Existenzangst zu entdecken und diese dann eben zu, ich möchte sagen, nicht zu heilen, sondern eher dann Schritt für Schritt in eine Heilung zu bringen oder in eine Lösung. So, und Zuversicht und Selbstsicherheit meiner beruflichen Selbstständigkeit, es braucht diesen Schritt, es braucht Momentum. Leute, ihr seid, es geht nicht darum, eure Ängste loszulassen. Es geht nicht darum, die Ängste aufzulösen, sondern es geht darum, Mut zu entwickeln. Versteht das bitte, dass die Aufgabe nie darin besteht, das Negative aus dem Leben rauszubringen, sondern es geht darum, das Positive ins Leben reinzubringen. Wir können weder im Gehirn noch in unserem Leben Dinge subtrahieren, also abziehen, wegbringen, rausbringen. Was das Gehirn mal gelernt hat, hat es gelernt. Das Gehirn kann nichts mehr verlernen, aber es kann was Neues lernen. Es geht darum, im Leben was Neues reinzubringen. Und wir entwickeln in unseren Programmen neuen Mut. Neuen Mut, neue Zuversicht, neue Programme, neue Überzeugungen. Und die füttern wir so lange, bis die so stark sind, dass sie einfach auch den Kampf aufnehmen können gegen die alten Programme. Und dann springst du mal und dann schaffst du es mal. Und dann wirst du sehen, je stärker und je mutiger du wirst, desto weniger können deine alten Ängste noch an dich ran. Die gibt's immer noch. Die alten Erfahrungen, die alte Biografie, die negativen Erlebnisse, diese alten Stimmen, die Zweifler, die gibt es immer noch, aber der ist nicht mehr so laut, weil du einfach was anderes laut machst. Das ist wie ein Horrorfilm, wo die ganze Zeit rumgeschrien wird und du musst nicht den Film, du kannst den Ton nicht ausschalten, aber du kannst eine Musik selber kreieren, du kannst anfangen Musik zu machen, du kannst Instrumente lernen und du kannst so eine geile Musik machen zu lernen, du kannst lernen, so eine geile Musik zu machen und vielleicht noch mit anderen zusammen, dass man das Geschrei vom Kinofilm oder von dem Horrorfilm fast nicht mehr hört oder gar nicht mehr hört. Und darum geht es. Versucht nicht irgendwas in eurem Leben, was da ist, zu eliminieren, sondern versucht das neue, positive, was ihr in eurem Leben wollt, zu kreieren. Das ist die Aufgabe, um die es geht. So. Nächste Frage. Wie erkenne ich, was ich brauche, beziehungsweise welche Bedürfnisse ich habe? Ja, Selbsterkenntnis. Durch einen klaren Selbsterkenntnisprozess, da wiederholt sich die Antwort von mir. Du erkennst nur, was du brauchst und was dich glücklich macht, wenn du anfängst, dich mit dir selbst zu beschäftigen und in dein tiefes Inneres gehst. Und das ist, ganz ehrlich gesagt, mit einem Tages- oder Zweitagesseminar meistens nicht getan. Das ist eine Entscheidung für eine tiefe innere Reise. Und dass man auch mal wirklich ein bisschen mehr Zeit in sich investieren darf. Und zwar regelmäßig, also dass man ins Praktizieren kommt. Ja. Komm ins Praktizieren, lerne unter Begleitung diese Reise zu dir selbst und dann ist die Antwort da, weil was du wirklich brauchst, was du wirklich willst, wofür deine Zukunft ist, das ist, die Antworten sind alle da, nur du siehst sie nicht. Du siehst sie nicht, weil es dir nicht gelernt wurde bisher, weil du keinen Zugang hast zu diesem Raum. Das ist wie ein Raum in deinem Haus, für den du keinen Schlüssel hast. Und diesen Schlüssel können wir kreieren, aber nicht durch Nachdenken, sondern durch praktische Erfahrung. So, jetzt kommen zwei Fragen zum Thema Narzissmus. Die habe ich nämlich zusammengebracht. Das sind zwei verschiedene Zettel. Da geht es beides mal um Narzissmus. Ich lese mal die erste große Frage vor. Wie gehe ich um mit einem narzisstischen Kind? Also es geht wahrscheinlich um das eigene Kind. Wie gehe ich um mit meinem narzisstischen Kind? Wie durchbreche ich den Kreis, der täglich meinen Alltag beeinflusst? Also ständige Manipulation. So, und ich lese auch die zweite Frage dazu vor. Lieber Steffen, mein Vater ist ein Narzisst. Er verbreitet in der ganzen Familie Negativität, schimpft über Familienmitglieder und zieht mich in viele Situationen rein. Wie schaffe ich es dann, gelassen umzugehen? Ich liebe meinen Vater, aber das macht mich innerlich kaputt. Okay, also zwei Sachen dazu, Leute. Wenn bei dem Kind, ich weiß nicht, wie alt das Kind ist, wenn das Kind mehr als volljährig ist, also ich sag mal jenseits der 20, dann reden wir von einem erwachsenen, narzisstischen Menschen, okay? Dann bei dem Vater ist es definitiv ein erwachsener Mensch. So, wenn es um Narzissten oder Narzisstinnen geht, ja, also narzisstische Menschen, die volljährig sind oder schon ein gewisses Lebensalter haben, empfehle ich euch die Podcast-Folgen, die ich zum Thema Narzissmus gemacht habe. Da kann ich jetzt in der Schnelle keine Antwort geben und ich habe sie schon gegeben, weil da gibt es eben ein, zwei Folgen zum Thema, wie man Narzissmus erkennt. Eine Folge heißt der Narzissmus-Test. Da kannst du sogar testen, ob diese Person narzisstisch ist, und da habe ich dann auch klare Schritte angegeben, wie man dann damit umgeht. Was sind dann die konkreten Schritte? Es gibt also wie Eskalationsstufen, und da kannst du schauen, okay, was habe ich schon probiert, wo stehe ich, was könnte nächster Schritt sein, um mit einem narzisstischen Menschen umzugehen. Also wirklich bis zur finalen Stufe, dass man dann auch vielleicht irgendwo mal den Kontakt abbrechen müsste. Das ist aber erst die letzte Eskalationsstufe. Also hört euch unbedingt die Narzissmus-Folge oder Folgen an, die es in meinem Podcast schon gibt. So, dann jetzt hier, falls es aber ein narzisstisches Kind wäre, also das heißt deutlich unter 18, also was weiß ich, 16, 15, 14, 12 und so weiter. Da sage ich ganz klar, es gibt keine narzisstischen Kinder. In der Familienaufstellung und in der systemischen Familientherapie sagt man ganz klar, Kinder bis 18 Jahre haben keine eigenen Probleme. Alle Probleme, die Kinder haben, sind übertragene Muster und Verhaltensweisen und Themen von ihrem engsten Umfeld, nennen wir es mal so, oft Familiensystem. Da sind also viele Dinge passiert, und dann kann ich nur sagen, okay, wenn ich ein Kind habe mit narzisstischen Zügen, dann darf ich schauen, dass ich das Familiensystem heile, weil dann gibt es da einfach bestimmte Muster und Dynamiken einfach Dinge, die da passiert sind, die dazu führen, dass dieses Kind sich dann so verhält. Und dann würde ich dringend zu einer systemischen Familientherapie und zu einer guten Familientherapeutin raten und auch zu einer starken Familienaufstellung. Ich habe zwei, drei Leute, die ich da gerne empfehlen kann. Wenn da Interesse dran ist, bitte uns schreiben. Ihr könnt bei YouTube einen Kommentar schreiben, ihr könnt uns über Instagram oder sonst irgendwie kontaktieren. Dann geben wir da gerne einen Tipp. So. Mal, ob wir unter einer Stunde bleiben. Ich fasse drei Fragen zusammen, weil die habe ich mir im Vorfeld vorbereitet. Weil einmal ist eine Frage von der Schrift, wahrscheinlich von der gleichen Person, sind zwei Fragen. Und die dritte, die geht in die gleiche Richtung. Ich lese mal vor, Zettel 1. Was kann ich tun, wenn ich zu sehr darauf achte, bei allem, was ich sage? Was denkt der über mich? Ja, also was kann ich tun, wenn ich mir zu viel Kopf mache, was andere über mich denken? So könnte man die Frage formulieren. So, warum fühle ich mich bei dominanten Menschen zu klein und als graue Maus? So, der zweite Zettel dazu trifft eigentlich genau das Gleiche. Wie komme ich daraus, es allen recht machen zu wollen und meinen Weg gehen zu können, ohne Schuldgefühle jemanden mit meiner Entscheidung weh zu tun? Fühle mich gefangen und opfere meine Lebenszeit, um für andere da zu sein. So, und der dritte Zettel dazu, der passte genau dazu auch. Wie erreiche ich es, meinen Selbstwert zu erhöhen und mich von der Meinung Dritter unabhängig zu machen? Also, es gibt im Sinne der Motivationsforschung und Motivationspsychologie gibt es ein Lebensmotiv, das nennt man Anerkennung. Und es ist also wissenschaftlich mittlerweile wirklich gut untersucht, dass Menschen in unterschiedlichem Maße nach sozialer Anerkennung streben. Das heißt, es gibt so circa 20% von Menschen, denen ist Anerkennung von anderen einfach egal. Das heißt, die sind sehr, sehr selbstsicher aus sich selbst heraus, die brauchen weder Lob, die brauchen keine Anerkennung, die brauchen kein gar nichts. Die sagen, hey, brauchst mir nicht sagen, dass ich gut bin, das weiß ich schon selber. Das sind aber maximal 20% aller Menschen. Ja, so, dann gibt es einen großen Teil von Menschen, das sind so 60% roundabout. Ja? Das sind Menschen, denen ein gewisses Maß von Anerkennung von außen wichtig ist. Das heißt, die haben auch schon ein gewisses Interesse daran, wie andere sie sehen, ob sie da auch mal ein Lob bekommen, ob andere das gut finden, was sie machen. So, das ist das Gros der Menschen. Manche ein bisschen weniger, manche ein bisschen mehr, aber da gibt es eine gewisse Bedürftigkeit. So, und dann gibt es eben auch circa 20% von Menschen, die eine sehr, sehr hohe oder ein sehr hohes Streben nach dieser Anerkennung von außen haben. Das heißt, sie sind sehr kritiksensibel. Die denken die ganze Zeit drüber nach, auch was andere über sie sagen, was andere über sie denken, ob andere das gut finden, was sie machen oder wie sie aussehen. So, und wenn man das hat in einem höheren Maße und sich die ganze Zeit am Kopf drüber macht, wie andere über einen reden oder was andere von einem halten, dann ist es die Lebensaufgabe, erstmal zu erkennen, dass es eine sehr hohe Empathiefähigkeit. Also ich habe hier feine Antennen. Ich habe hier die Fähigkeit, mich sehr stark in andere einfühlen zu können. Und diese Fähigkeit muss ich lernen, für mich und Menschen einzusetzen und nicht gegen mich. Weil wenn ich jetzt sozusagen die ganze Zeit an mir zweifle und mich zum Opfer dieser Sensibilität, die ich da habe, zu machen, dann kann mich das emotional ruinieren. Das heißt, ich muss lernen, und das ist die wichtigste Lebensaufgabe von solchen Menschen, ein starkes Selbstwertgefühl und ein Regulativ aufzubauen, wo ich mich selbst bei mir bewerten kann. Das heißt, mein Selbstwert, also auch hier Wertearbeit, sehr, sehr klar. Einen Kompass aufzubauen, okay, kann ich mir selbst in die Augen schauen. Erstmal, also einen sozialen Egoismus aufzubauen, zu lernen, es auch mir recht zu machen. Nicht nur mir, aber auch nicht nur den anderen. So, und auch hier braucht es ein Programm, das einen dann in dieses Fahrwasser reinbringt. Also wie Leitplanken auf der Straße. Man kann immer mal noch rechts oder links von der Fahrbahn abkommen, aber man hat zumindest Leitplanken und schleudert nicht raus. Und das ist dieses Selbstwerttraining. Ihr müsst lernen, wirklich sehr, sehr stark auf eure eigenen Bedürfnisse zu achten und auch zu erkennen. Also Selbsterkenntnistraining ist hier sehr wichtig, zu erkennen, was brauche ich und woran erkenne ich, dass ich mich von mir selbst entfernt habe und die ganze Zeit nur wieder mit meinem Fokus im Außen bin. Denn wenn du im Außen die ganze Zeit online bist, dann bist du im Inneren bei dir offline. Wenn du also die ganze Zeit darauf achtest, was andere von dir wollen und wie andere über dich denken, dann spürst du in dem Moment nicht mehr, was du eigentlich brauchst und wie du über dich selber denkst. Und das braucht dann eben ein paar Routinen, um immer wieder über sich selbst nachdenken zu können, sich selbst wahrnehmen zu können, sich selbst steuern zu können. Und das ist die zentrale Aufgabe, die man lernen muss. Und das kann ich euch nur empfehlen, ein starkes Selbstachtsamkeitstraining zu entwickeln oder zu belegen. Da gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Also Selbstachtsamkeit trainieren und dann dieses Selbstwerttraining machen. Das heißt, selbstdiszipliniert zu sein für sich. Das heißt, du suchst dir konkret Dinge raus, die du für dich selbst tust, um dich selbst zu schützen oder um dir selbst gut zu tun. Klare Werte, klare Regeln, die nach außen kommunizieren. Und auch dann, wenn du das Gefühl hast, das schlechte Gewissen, das finden andere nicht gut, ist das eben wichtig, dieses Gefühl richtig zu interpretieren, weil wenn du da ein schlechtes Gewissen hast, jetzt für dich selbst was Gutes zu tun, auch wenn es die anderen nicht gut finden, ist dieses schlechte Gewissen nicht das Zeichen, dass du einen Fehler machst, sondern die Bestätigung dafür, dass du was Richtiges machst, weil du es für dich machst. Du bist es nur noch nicht gewohnt, weil du bisher immer nur nach den anderen geschaut hast, dich immer nur nach den anderen gerichtet hast. Und wenn du etwas Neues machst, was du noch nie gemacht hast, egal was es ist, dann fühlt sich das am Anfang immer erstmal falsch an, komisch an, strubbelig. Also ist dieses schlechte Gewissen, das schlechte Gefühl, das Zeichen dafür, du machst was Neues. Du machst jetzt das Richtige, auch noch nicht, wenn es angenehm ist. Und das gehört eben dann trainiert. Und das ist eine wichtige Aufgabe. Und auch hier lasst euch da begleiten und geht da in ein Programm rein. So, und damit kommen wir zur letzten Frage. Mein Problem ist, dass ich immer finanziell gerade so um die Runden komme. Wie kann ich das ändern? Wie bekomme ich ein höheres Einkommen? Diese Frage habe ich eigentlich vor kurzem in einem Podcast beantwortet. Hört ihr bitte die Podcast-Folge an, die jetzt erst vor kurzem erschienen ist. So habe ich mein Einkommen erhöht oder verdoppelt, glaube ich, heißt die Folge. Die ist in den letzten Wochen erst erschienen, also eine der letzten 3, 4, 5 Folgen muss das sein. Hört ihr diese Folge an, weil dort habe ich eigentlich diese Frage schon sehr ausführlich beantwortet, ausführlicher, als ich das jetzt in der Zeit kann. Es geht um Wertschöpfung und es geht natürlich auch ein Stück weit um deinen Selbstwert, ja, weil dein Selbstwert sich ausdrückt in dem Wert, den du im Außen auch erzeugst. Aber nochmal, hör dir die Folge unbedingt an. So habe ich mein Einkommen verdoppelt. Ich glaube, da ist alles dabei, was du für diese Frage brauchst. Eine Frage habe ich gerade so nebenbei noch weggeworfen, aber ich nehme sie nochmal dazu. Die Frage, was ist meine Berufung? Und auch hier, Leute, gibt es genügend YouTube-Videos von mir und Podcasts von mir. Gerne einfach mal entweder googeln, Steffen Kirchner Berufung oder Steffen Kirchner Beruf. Bei YouTube auch suchen, da findet ihr die ganzen Videos. Das ist ein Thema, das ist ein sehr wichtiges Thema, aber da habe ich sehr, sehr viel auch online gestellt an kostenfreiem Wissen und ich glaube, da sollte einiges dabei sein für euch. So, also nochmal zum Abschluss. Das waren jetzt mal die Fragen für heute. Ihr merkt ja schon, ja, wir reden eine Stunde hier jetzt. So viele Fragen, so viele tolle Fragen. Man könnte die noch viel tiefer beantworten. Am Ende des Tages geht es aber darum, dass ich euch hier den Impuls geben wollte, dass ihr euch selbst erlaubt, an diesen Themen tiefer zu arbeiten. Für euch selbst zu praktizieren, aber auch euch eventuell dann Hilfe und Unterstützung zu holen. Deswegen nochmal die Einladung. Erstens, holt euch das Ticket für den 7. März zum Aufbruchsseminar, um eine Aufbruchsstimmung und Ermutigung in euch zu erzeugen. Der 7. März ist ein Ermutigungsevent, ein Event, das Hoffnung kreiert und eine innere Entscheidungskraft in eurem Leben jetzt in die richtige Richtung zu gehen und wirklich einen Aufbruch zu wagen. Also 7. März, Pflichttermin, holt euch die Tickets, Link in den Shownotes. Zweitens, natürlich das nächste, die Kunst zu leben Seminar, erst allerdings im Juni 2026, aber auch hier frühzeitig gerne Tickets holen. Da geht es dann vertieft, natürlich 2 Tage, um diese Themen und noch viel, viel mehr. Und wenn du mal wirklich Lust hast, in eine tiefere Arbeit reinzuschmecken oder mal zu schauen, ob eine tiefere Zusammenarbeit über längere Zeit in einem Programm mit mir persönlich für dich sinnvoll wäre, dann gerne den Link nutzen zur Terminvereinbarung für ein kostenfreies Gespräch mit jemand von meinem Team und dann, ja, erzählt ihnen den euren Wunsch, euer Thema, eure Lebenssituation und dann können wir gemeinsam schauen, ob etwas für dich passt und wenn was für dich passen könnte. Okay? Das sind meine Angebote für euch, um weiterzugehen. Ich hoffe, diese Folge war eine Quelle der Inspiration. Ich hoffe, es waren viele gute Antworten, nicht nur für die dabei, die Fragen gestellt haben, sondern eben auch für alle anderen, die jetzt vielleicht ähnliche Fragen haben. Und teilt diese Folge natürlich auch gerne und lasst mir gerne auch eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes oder Spotify da oder gerne auch ein Abo bei YouTube natürlich genauso. Ein Daumen nach oben würde mich riesig freuen. Vielen Dank dafür. Ich liebe es, diese Arbeit für euch zu machen und ich freue mich, wenn ich dadurch eine kleine Rückmeldung, eine kleine Belohnung von euch bekomme, dass dieser Podcast auch noch bekannter wird. Okay? Also vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal bei einer dann wieder etwas kürzeren Folge von Die Kunst zu leben. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao, ciao.